Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen. Amen.
Liebe Gemeinde, wir sind jetzt noch ganz am Anfang des Johannesbriefs und wir schauen uns jetzt die nächsten Verse an in meiner Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Und wir wollen jetzt zu Anfang gleich den Predigttext lesen. Das ist 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir sind also noch ganz am Anfang des Briefes und ich möchte gerade noch die ersten vier Verse, das Kapitel und der Brief beginnt, möchte ich noch zusammenfassen. Denn in diesen ersten vier Versen, die wir jetzt nicht abgedruckt haben, aber da kommt Johannes direkt mit einer zentralen Botschaft des Evangeliums. Damit ist er eingestiegen. Er hat gesagt, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und Jesus Christus ist also beides in eins. Und Johannes schreibt das an Gemeinden, aus denen heraus offensichtlich die Göttlichkeit vom Menschen Jesus beziehungsweise die Menschlichkeit des Gottessohnes Jesus angezweifelt wurde. Und deshalb betont Johannes, dass Jesus der Ewige ist, der von Anfang an war und der menschliche Natur angenommen hat. Jesus Christus ist ganz realer Mensch, als ganz realer Mensch über diese Erde gegangen. Und er war zu sehen und zu hören und zu betasten. Und Johannes liefert ein glaubhaftes Zeugnis vom Menschen Jesus Christus, mit dem er in dieser Welt Gemeinschaft hatte. Und auch jetzt hat er noch Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus, der in Ewigkeit beim Vater ist. Johannes begründet die Wahrheit seiner Ausführungen damit, dass er eben gemeinsam mit den Aposteln am Leben und Sterben Christi teilgenommen hat. Also wir lesen in den ersten vier Versen eben ganz häufig von einem Wir. Also er berichtet nicht nur, dass er es gesehen hat, sondern dass es viele gesehen haben. Und zwar, dass er auch Teil dieser Gemeinschaft ist. Und Christus lebt und regiert jetzt in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Und Johannes betont in den Versen, die wir heute in der Predigt betrachten, dass die Botschaft, die er jetzt verkündet, direkt vom Herrn Jesus kommt. Wir lesen es in Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Also dieser ihm ist Jesus Christus. Und dieser ihm, das ist eben Gottes Sohn. Das ist ein Mensch und das ist eben, dadurch, dass er Gottes Sohn ist, auch ein Gott. Und damit hat die Aussage eine besondere Autorität. Und jetzt schauen wir, was die Botschaft ist, die Christus verkündet hat. Und kommen dann eben auch zum Thema der Predigt, nämlich das Leben im Licht. In Vers 5 wird es gesagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und das ist eben auch schon die Hauptaussage dieses Briefes. Wir könnten sicher auch andere Gründe für das Schreiben dieses Briefes anführen. Also wenn wir jetzt diesen ersten Johannesbrief, wenn wir uns da verschiedene Stellen angucken, also in Vers 3, da Johannes formuliert es selbst immer mit damit. Das heißt also, wenn ich schreibe, ich mache dies und das oder ich sage das und das, damit dann erkenne ich hier ja schon, dass er letztlich auch damit etwas begründen möchte. Also in Vers 3, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. In Vers 4, damit unsere Freude vollkommen sei. Oder in Kapitel 2, Vers 1, damit ihr nicht sündigt. Oder ganz am Ende wieder, 5, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und abschließend vielleicht auch in 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Vorher nochmal eine klare Ermahnung spricht und letztlich auch nochmal ja, das zusammenfasst, womit er anfängt. Er sagt, Jesus Christus ist ganz Mensch und ganz Gott. Und am Ende sagt er, und hütet euch vor den Abgöttern. Das heißt, hört nicht auf irgendwelche anderen Götter, wenn euch irgendjemand einredet, es gibt etwas daneben oder Christus ist nicht Gott. Dann ist das eine Irrlehre. Hütet euch davor. Und Martin Lloyd-Jones hat als Hauptaussage aus Kapitel 5, Vers 19 den Satz genommen, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Also im Englischen heißt es dann, is under control of the evil one. Also ist unter der Kontrolle, unter der Herrschaft des Bösen, unter der Herrschaft des Teufels. Wir wissen, dass wir von Gott sind, aber die Welt hier, die ist unter einem bösen Einfluss. Das sind also alles wichtige Anliegen von Johannes. Und er möchte auch, dass die Gemeinde das umsetzt, dass sie es beachtet. Und insofern sind es natürlich auch wichtige Ermahnungen. Aber der Hauptgrund für das Schreiben dieses Briefes ist letztendlich wohl doch die Grundaussage aus Vers 5. Nämlich, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Nachdem Johannes also in den vorigen Versen geklärt hat, dass er Augenzeuge von Christi Wirken und Ohrenzeuge seiner Verkündigung auf der Erde war, fasst er jetzt eben diese Quintessenz der Botschaft zusammen mit Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist das, was er von Christus selbst gehört hat, so wie er es einleitend sagt. Johannes erklärt hier jetzt nicht im Einzelnen die konkrete Bedeutung von Licht und Finsternis, sondern er leitet einfach aus dieser Aussage die nächsten Verse ab und erläutert, was es für die Nachfolge in der Gemeinde bedeutet, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Und Johannes bekräftigt diese These, dass Gott Licht ist, durch den Verweis, dass es sich eben um ein Zitat von Christus handelt. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Und so, wie er auch in den ersten Versen auf den Augenzeugenbericht Bezug genommen hat. Vers 3, was wir gesehen haben und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Es handelt sich hier um den ersten Vers und nach den vier einleitenden Versen, der eben eine Art Überschrift für die folgenden Verse, also die Verse 6 bis 10, die wir uns jetzt anschauen, bildet. Also während es formal um den Sohn, um Jesus Christus geht, steht im Hintergrund als wichtigste Person der heilige Gott und seine Gemeinschaft mit dem Sohn. Und der wichtigste Grund, warum Vers 5 die zentrale Aussage des Briefes ist, da liegt die Wurzel im Alten Testament. Und diesen Bezug finden wir zum Beispiel im Brief von Jakobus mit ähnlichen Worten noch deutlicher. Bei Jakobus im ersten Kapitel, da heißt es in Vers 17 und 18, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also die Begriffe Licht und Finsternis klingen immer im Zusammenhang mit der Schöpfung an. Also wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und wir lesen es auch dann nochmal als Bestätigung im Johannesevangelium. Da heißt es auch ganz am Anfang: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also, Gott hat das Licht geschaffen und Gott ist selbst das Licht und Jesus Christus ist ja als sein Sohn ein Teil davon. Und dieses Licht, das scheint uns jetzt und zwar hier auf dieser Welt und auf dieser Welt ist eben die Finsternis. Hier ist nur Licht, wenn wir ja, zu Gott schauen, wenn wir auf Christus schauen. Denn Gott ist ohne Einschränkungen gut und gerecht. Wir müssen nichts Dunkles, Hinterhältiges oder Zwielichtiges von ihm fürchten. Denn das kann es bei Gott gar nicht geben. Er ist ohne Makel. Gott hat keinerlei finstere Züge und ist eben nicht in irgendeiner Form fragwürdig. Bei Gott ist Licht, da ist Offenbarung. Gott hält seinen Willen nicht geheim. Er führt nicht in falsche Richtungen. Gott täuscht nicht. Und im Kontrast dazu, wenn wir uns das jetzt alles so anhören, merken wir es schon, im Kontrast dazu bewegen wir uns, bewegt sich der Mensch. Wir sind immer wieder in der Finsternis. Wir sind immer wieder zu sündigem Verhalten fähig. Und wir täuschen auch immer wieder über unsere wirklichen Absichten. Oft auch durch eine fromme Fassade. Also der Charakter Gottes und der Charakter des Menschen sind eindeutig definiert und unterscheiden sich. Und in den folgenden 5 Versen, die wir uns jetzt anschauen, formuliert Johannes Konsequenzen, die sich aus diesen unterschiedlichen Charakteren für unser tägliches Leben ergeben. Und zwar abwechselnd 3-mal negativ und 2-mal positiv, die mit den folgenden Konsequenzen enden. Die negativen in Vers 6. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 8, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und das sind die, im Grunde der Charakter des Menschen und die Folgen daraus. Und positiv, der Charakter Gottes und die Folgen daraus, in Vers 7, macht uns rein von aller Sünde. Und Vers 9, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für ein Unterschied. Gott ist Licht. Und jetzt schauen wir uns die Verse ab Vers 6 genauer an. Und kommen zum zweiten Predigtpunkt, nämlich Gemeinschaft mit Gott und untereinander im Licht. In Vers 6 und 7 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn also Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis, so können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir uns selbst in der Finsternis bewegen. Und wie sieht die Finsternis aus, von der Johannes hier spricht? Wir wollen uns dazu gleich ein paar Beispiele aus der Bibel anschauen. Fest steht, für die Gemeinschaft mit Gott müssen wir selbst im Licht wandeln. Und wie das aussieht, zeigt eben Johannes in Vers 7. Gemeinschaft mit Gott haben wir nur, wenn wir auch im Licht wandeln. Gut, jetzt sagen wir natürlich, das ist sonnenklar, dass das einander bedingt. Leben wir in der Finsternis, können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das können wir wahrscheinlich intellektuell schnell nachvollziehen. Aber schauen wir mal genau hin. Johannes schreibt hier nicht an eine weltliche Öffentlichkeit. Der Brief geht nicht an die Griechen, der geht nicht an Heiden oder an Römer, sondern er schreibt an eine christliche Gemeinde. Also kann es sein, dass sich Menschen zur christlichen Gemeinde zählen und doch so leben, dass sie keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott haben? Offensichtlich waren in der Gemeinde Menschen, die behaupteten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn für sich selbst war bei ihnen alles in Ordnung. Doch sie machen sich etwas vor. Genauso wie wir dazu neigen, uns etwas vorzumachen und uns selbst zu rechtfertigen, wenn wir auf unser Verhältnis zu Gott sehen. Und jetzt kommen wir eben zu den Beispielen aus dem Alten Testament. Adam und Eva, da fängt es schon an. Sie versuchen die Schuld am Sündenfall auf jemanden anders abzuwälzen. 1. Mose 3. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mit von dem Baum und ich aß. Und da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Also, die Schuld liegt nicht bei mir. Im Grunde, ich bin Opfer. Wir sehen uns immer ganz schnell als Opfer. Oder Kain gibt sich unschuldig, als er von Gott nach seinem Bruder Abel gefragt wird. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß nicht, soll ich der Bruder meines Bruders Hüter sein? Und er hat ihn schon getötet. Oder Noah, der verflucht den Ham, den Vater Kanaans, nachdem Ham ihn nackt gesehen hatte, weil Noah nach zu viel Weingenuss im Rausch in seinem Zelt lag, nackt. Jetzt können wir hier durchaus fragen, ob es Hams Schuld war oder ob vielleicht Noah die ganze Situation durch geringeren Weinkonsum hätte vermeiden können. Oder die Brüder von Josef. Sie sehen sich durchaus im Recht, als sie beschließen, ihren Bruder als Sklaven zu verkaufen. Es lassen sich noch ganz viele andere Beispiele finden. Aber deutlich wird schon jetzt, dass der Mensch sich von Anfang an selbst gerechtfertigt hat. Und dass uns das total leicht fällt, dass wir uns selbst rechtfertigen und sagen, nein, es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Ich bin Opfer der Situation. Ich bin da hineingerutscht aus Versehen. Oder dass wir eben die Schuld weitergeben. Und dass wir meinen, die richtigen Dinge zu tun. Doch bei Lichte betrachtet, also mit den Augen Gottes, haben wir eben vor ihm nicht recht gehandelt. Also, wie sieht es bei uns aus? Wir sind eben kein Deut besser als Adam und Eva und Kain und Noah oder die Brüder von Josef. Und erinnern wir uns an die Lesung aus Römer 3, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Und wir müssen uns jetzt einfach nur ein paar einfache Fragen stellen. Wie ist unser tägliches Verhältnis mit Gott? Welche Gründe führen wir für uns an, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm im Gebet oder in der stillen Zeit nicht pflegen? Wie gehen wir mit der Ermahnung durch Geschwister um? Weichen wir einfach nur aus? Sagen wir, das ist unsere Privatsache und wir dulden keine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten? Oder wenn es uns zu arg wird, wechseln wir einfach die Gemeinde, weil die Ermahnung weil wir sie zu penetrant empfinden? Und wir verachten dann sogar noch die Geschwister, die uns ermahnen? Können wir unsere Schuld eingestehen vor Gott? Können wir unsere Schuld eingestehen vor unserem Nächsten? Oder finden wir eben leicht eine Rechtfertigung für uns, warum wir richtig handeln? Gleichzeitig sagen wir aber durchaus, dass wir noch Gemeinschaft mit Gott haben. Doch unser Text sagt, dass das gar nicht möglich ist. Wenn wir unsere Verhältnisse nicht geklärt haben, dann bewegen wir uns in der Finsternis. Und Gott ist aber im Licht. Und Gott ist Licht. Und wir können dann keine Gemeinschaft mit ihm haben. Er kann keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Also, freundlich ausgedrückt, wir machen uns etwas vor. Und in Vers 6 heißt es, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist krass. Aber Johannes erklärt auch, wie das im Licht wandeln, also wie unser tatsächliches Leben aussehen sollte. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also zur Gemeinschaft mit Gott gehört auch die Gemeinschaft untereinander. Die Gemeinschaft der Christen untereinander ist ein wesentlicher Faktor. Habe ich ein gestörtes oder gespanntes Verhältnis mit einem oder mit mehreren Geschwistern in der Gemeinde, dann müssen bei mir die Alarmglocken klingeln. Ich muss mich fragen, finde ich für mich einfach Entschuldigung, warum es nicht klappt? Denn wir haben gesehen, dass wir auf ganz natürliche Weise dazu neigen, erstmal diesen Weg zu gehen. Oder muss ich mich fragen, liege ich wirklich falsch? In jedem Fall ist hier eine ganz enge Verbindung. Im Licht wandeln wie Gott geht nicht ohne Gemeinschaft in der Gemeinde. Bin ich isoliert in der Gemeinde und vermeide die Gemeinschaft, so muss ich mich ernsthaft fragen, ob meine Gemeinschaft mit Gott noch in Ordnung sein kann oder ob die Gemeinde, in der ich mich befinde, noch in der Gemeinschaft mit Gott ist. Diese beiden Möglichkeiten gibt es im Grunde. Und dabei kann es eben durchaus so sein, dass wir richtige biblische Wahrheiten erkennen und aussprechen und einen frommen Eindruck machen. Doch tatsächlich tun wir die Wahrheit nicht, wie es in Vers 6 heißt. Und wir befinden uns auf einem Irrweg. Denn wandeln wir mit Gott, das heißt, haben wir Gemeinschaft mit ihm, so haben wir auch Gemeinschaft mit den Christen in der Gemeinde. Und dann wird das Opfer seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, auch für uns und macht uns rein von aller Sünde. Unser Leben mit Gott wird also nicht ohne Sünde sein. Das werden wir nicht hinkriegen. Wir werden nicht selbst zum Licht, das ohne Sünde leuchtet. Johannes weiß, dass wir unsere sündige Natur nicht selbst besiegen können. Unsere Sünden werden auf jeden Fall vor Gott offenbar. Und vielleicht auch vor unserem Nächsten. Entscheidend ist, dass wir sie erkennen und bekennen, denn das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und das ist eine gewaltige Zusage. Christus reinigt uns von jeder Sünde, nicht nur von bestimmten. Es gibt keine Sünde, von der wir durch Christi Blut nicht gereinigt werden. Die Rechtfertigung durch das Blut Jesu unterscheidet nicht nach schweren oder nach leichten Sünden, sondern das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Welchen Grund haben wir also, unsere Sünden zu verbergen oder nicht zu bekennen? Wenn wir echte Gemeinschaft mit Gott haben, so dürfen wir frei von Scham unsere Sünden bekennen. Wir können keine Sünde getan haben, die nicht vergeben wird. Versuchen wir, unsere Sünden vor Gott zu verbergen, so bauen wir eine Trennung zu ihm auf. Wir könnten unser Leben aber nicht aufteilen in eine Hälfte mit Gott und die andere Hälfte ohne. Dieser Versuch ist Irrsinn, weil unser Leben ist vor Gott ohnehin offenbar. Vor ihm können wir nichts verbergen. Im Grunde können wir vor Gott noch weniger verbergen als vor uns selbst. Denn schaffen wir es, uns selbst zu betrügen, so ist es vor Gott trotzdem offenbar. Denn in ihm ist die Wahrheit. Und deshalb fährt Johannes mit Vers 8 fort. Und wir kommen zum letzten Predigtpunkt. Sündenbekenntnis und Vergebung im Licht. Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir dürfen nur nicht versuchen, uns selbst zu täuschen und unsere eigene Sünde übersehen. Johannes spricht hier die an, die der Auffassung sind, frei von Übertretungen zu sein und entsprechend auch mangels Sünde das Opfer Christi nicht voll in Anspruch nehmen müssen, beziehungsweise das Opfer nicht voll anerkennen, da sie meinen, dass es für sie nicht in dem Maße relevant ist. Aber hier möchte ich eben noch einmal an die Lesung aus Römer 3 erinnern. Menschen, die sagen, dass sie keine Sünde haben, die haben ein sehr selbstgerechtes Bekenntnis. Im Grunde sagen sie, nein, danke zum Angebot der Vergebung des Vaters durch das Opfer, durch den Tod seines Sohnes. Wir finden schon im Alten Testament eine ganze Reihe von Aussagen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. 1. Mose 8. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. 1. Könige 8. Wenn sie an dir sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder nah. Oder Sprüche 20, Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Diese Beispiele sind eben nur Ausdruck des Sündenfalls aus 1. Mose 3. Der Mensch steht unter der Sünde von Geburt an und der Mensch kann nicht behaupten, er wäre ohne Sünde. Außer er würde sich selbst betrügen. Und die Wahrheit wäre nicht in ihm, wie es in Vers 8 heißt. Denn Wahrheit ist, dass wir Menschen Sünder sind und nur Gott ist Licht und Gott ist ohne Sünde. In einem amerikanischen Frauenmagazin, da stand mal, schön aussehen ist das eine, aber sich schön fühlen ist das Wesentliche. Und da ist sicher etwas dran. Wenn wir den Eindruck haben, wir sehen gut aus, dann fühlen wir uns ganz bestimmt besser. Dann ist eben unser Gefühlsleben sozusagen aus unserer inneren Betrachtung in Ordnung. Aber es kann sein, wir leben eben in einer Täuschung und wir fühlen uns besser, weil wir uns selbst täuschen. Und wenn wir der Realität ins Auge sehen, dann ja, kriegen wir womöglich ein böses Erwachen. Für uns Christen bedeutet das, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir die Augen vor unseren Sünden verschließen. Heißt also, wenn ich mein Verhältnis zu Gott nicht immer wieder auch mal prüfe und eben es vermeide festzustellen, mein Verhältnis zu Gott ist nicht in Ordnung, dann fühle ich mich vermutlich besser, als wenn ich immer merke, oh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich bin hier ein Sünder, ich bin da ein Sünder. Und wenn ich eben die Gedanken über diese Sünden ausblende. Doch tatsächlich ist es eben so, dass es darauf ankommt, wie wir vor Gott dastehen und nicht, wie wir uns selbst fühlen. Und Gott erkennt eben, ja, wie unser Verhältnis zu ihm ist. Also anstatt unsere Sünden zu verbergen oder zu verneinen, sollen wir unsere Sünden vor Gott bekennen. Sie sind ihm ohnehin offenbar. Und nur wenn wir vor ihm ehrlich sind, können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und in Vers 9 lesen wir dann die Verheißung, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eine großartige Zusage. Wir sprechen uns diese Verheißung auch bei jedem Abendmahl zu, nachdem wir unsere Sünden bekannt haben. Achtet nachher nochmal darauf. Die Gemeinschaft mit Gott besteht also, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und in der Bibel finden wir Sündenbekenntnisse bei David, bei Hiskia, bei Hiob, bei Esra, bei Nehemia, um nur einige zu nennen. Und auch für die anderen Propheten ist das Sündenbekenntnis für sich oder für das Volk selbstverständlich. Und es steht immer am Anfang, an erster Stelle in ihrem Verhältnis zu Gott. Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir den Psalm 32 gehört, der von David ist. In Vers 5 heißt es, darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünden. Das ehrliche Sündenbekenntnis gegenüber Gott ist wesentlich für die Gemeinschaft mit ihm. Und es ist wesentlich für das Wandeln im Licht. Also dafür, dass, ja, und eben auch dafür, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Bei Jakobus finden wir im Zusammenhang mit dem Gebet für die Kranken sogar explizit, dass wir einander die Sünden bekennen sollen. Da heißt es, Jakobus 5, Vers 15 und 16, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Sind wir Geschwister im Herrn, so können wir miteinander eine ebenso enge und vertraute Gemeinschaft haben wie gegenüber Gott. Unser Sündenbekenntnis gegenüber einem Bruder oder Schwester in der Gemeinde ist sicher eine besondere Herausforderung. Ich glaube, das muss man sozusagen üben, da muss man sich echt herantasten. Doch im Grunde sollte ein so vertrautes Verhältnis möglich sein, wenn wir im Licht wandeln mit dem Herrn und mit ihm Gemeinschaft haben. So können wir mit Geschwistern, die im selben Licht wandeln, das gleiche Vertrauen haben. So wie es bei Jakobus steht. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander. So sollte jeder von uns mal überlegen, ob er sich nicht einen Rechenschaftspartner in der Gemeinde Christi suchen kann, mit dem er über sein konkretes Leben als Christ spricht. Und es muss uns klar sein, dass jeder von uns seine geheimen Sünden mit sich herumträgt. Also da ist ja keiner besser als der andere. Ne? Und jeder läuft eben auch mit dieser Belastung dieser geheimen Sünden mit sich herum. Wir müssen uns also dessen nicht schämen und denken, wir sind noch schlechter als jeder andere. Sondern vermutlich haben wir alle mehr oder weniger die gleichen Nöte. Und wir müssen uns nicht schämen, sondern sind aufgefordert, sie Gott zu bekennen. Und wir dürfen sie auch einer Vertrauensperson in der Gemeinde besprechen und auch mit ihr zusammen daran arbeiten, dass sie sie abstellen kann. Vers 9 verheißt uns also, erstens die Reinigung, da die Schuld durch Vergebung entfernt wird und zweitens Veränderung in unserem Leben, da wir durch Umkehr vom sündigen Handeln befreit werden. Und in Vers 10 zeigt Johannes uns noch eine weitere Auswirkung gegenüber Gott. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden also nicht zugeben mögen, dann haben wir nicht nur keine Gemeinschaft mit Gott, sondern wir machen ihn zum Lügner. In Vers 5 hat Johannes gesagt, dass Gott Licht ist. Das heißt, er ist völlig ohne Sünde. Und wenn nun jemand daherkommt und Gott zum Lügner macht, dann ist das für Johannes eine Ungeheuerlichkeit und eine unfassbare Beleidigung. Also, jeder, der sagt, dass er nicht gesündigt, dass er nicht sündigt, der kann nicht nur keine Gemeinschaft mit Gott haben, sondern ist sehr, sehr weit von ihm entfernt. Wir haben Gottes Wort dann nicht verstanden. So heißt es auch im Text. Sein Wort ist nicht in uns, wenn wir das behaupten. Und sein fleischgewordenes Wort ist Jesus Christus. Und wir gehören dann eben nicht zu den Jüngern Christi. Und auch mit ihm können wir dann in keiner Weise Gemeinschaft haben. Und damit kommen wir zum Schluss und ich fasse es noch einmal zusammen. Gott ist Licht. Und haben wir Gemeinschaft mit Gott, so leben wir im Licht. Und bei Gott ist keinerlei Finsternis. Das heißt, mit unserer sündigen Natur können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Die Gemeinschaft mit ihm bekommen wir nur durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, der uns reinmacht von aller unserer Sünde. Das ist der Schlüssel, das ist der einzige Weg für uns zu Gott zu kommen. Und Gott selbst hat uns diesen Weg bereitet und schenkt uns schon hier in dieser Welt die Gemeinschaft mit ihm und mit anderen Christen. Und so wie ich das verstehe, sagt uns Johannes, dass diese beiden Dinge ganz eng zusammenhängen. Habe ich Gemeinschaft mit Gott, so habe ich auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Andererseits ist meine Gemeinschaft mit anderen Christen gestört, so wird auch meine Gemeinschaft mit Gott gestört sein. Und genauso, wenn in meinem Verhältnis zu Gott etwas nicht stimmt, wird meine Gemeinschaft mit anderen Christen gestört sein, weil auch dann habe ich eben keine Offenheit. Zur ungestörten Gemeinschaft mit Gott gehört unbedingt auch mein Bekenntnis, dass ich ein Sünder bin. Fehlt dieses Bekenntnis, bewege ich mich in der Finsternis, also fern von Gott. Natürlich habe ich dann keine Gemeinschaft mit Gott, denn Gott ist nicht in der Finsternis. Und meine Leugnung, ein Sünder zu sein, hat zur Folge, dass wir uns selbst betrügen und dass wir Gott zum Lügner machen. Denn in seinem Wort wird deutlich, dass wir Sünder sind. Doch liegt unser Bekenntnis vor. So wird uns die großartige Verheißung aus Vers 9 zugesprochen, mit der ich jetzt schließen möchte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.